HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Eigentlich hatte sie in ihrem jüngsten Roman ihre Kindheit verarbeiten wollen, im ehemaligen DDR-Grenzgebiet im Thüringer Wald. Doch dann stieß Kathi Naumann bei der Recherche für ihr Buch, was uns erinnern lässt, auf ein bislang wenig bekanntes Thema. Im Sperrgebiet an der innerdeutschen Grenze wurden tausende Familien zwangsumgesiedelt und enteignet. Sie leiden bis heute unter dem Verlust der Heimat, sagt die Leipziger Schriftstellerin Kathi Naumann, die mit vielen Zeitzeugen gesprochen hat. Wie hat sich dadurch ihr Blick auf die ehemalige DDR verändert? Und wie schaut sie 30 Jahre nach dem Mauerfall auf den Osten Deutschlands? Darüber spreche ich jetzt mit Kathi Naumann in HR Info, das Interview. Frau Naumann, in Ihrem Roman, was uns erinnern lässt, schreiben Sie über ein dunkles Kapitel DDR-Geschichte, nämlich das Leben im ehemaligen Grenzgebiet im Thüringer Wald, wo Sie einen großen Teil Ihrer Kindheit ja bei den Großeltern verbracht haben. An was erinnern Sie sich als allererstes, wenn Sie daran denken?
Also ich erinnere mich natürlich zunächst an meine Großeltern, die unglaublich liebevoll waren, die sehr naturverbunden waren. Und ich erinnere mich an den Wald. Also die sind mit mir ganz oft in den Wald gegangen. Als wir noch klein waren, sind wir also in solche Leiterwagen gepackt worden und sind von unseren Großeltern, also meine Schwester und ich, wir zwei dicken Kinder, sind also durch den Wald gezogen von den Großeltern. Und das sind so die frühesten Erinnerungen, die ich habe. Ne? Das Waldesrauschen, die Vögel, die rufen, das Flimmern des Lichts durch die Zweige oben. Das ist eigentlich das, woran ich denke. Und da denke ich eigentlich nicht an die andere Seite, die wir natürlich auch mitbekommen haben, aber die uns als Kinder überhaupt nicht gestört hat, sondern uns völlig normal vorgekommen ist, nämlich, dass wir einen Passierschein immer beantragen mussten, wenn wir unsere Großeltern besuchen wollten.
Ihre Großeltern, die haben in Sonneberg gewohnt, eine Stadt in einem 5 Kilometer breiten Sperrbezirk damals, ne?
Ja, das ist richtig. Also man muss dazu sagen, Sonneberg ist nur bis 1972 im Sperrgebiet gewesen, weil Sonneberg das Zentrum der Spielzeugindustrie der DDR war. Und ich nehme mal an, die sind nicht mehr nachgekommen mit dem Kontrollieren, sodass dann die Innenstadt von Sonneberg rausgelöst worden ist. Aber die umliegenden Bezirke sind natürlich drin geblieben.
Sie sind Jahrgang 63. Mhm. In welchen Jahren waren Sie denn dann dort bei Ihren Großeltern?
Also ich habe meinen ersten Passierschein mit 4 Wochen bekommen. Also meine Schwester und ich, wir waren, bis wir in die Schule gekommen sind, insgesamt 2 Jahre bei unseren Großeltern. Und wir sind, wenn wir dorthin gefahren sind, dann wirklich lange immer geblieben. Also 1 Monat, 2 Monate, manchmal sogar ein Vierteljahr. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum wir eigentlich immer so lange dort waren. Und ich denke, das hängt auch mit diesem Beantragen der Scheine zusammen. Und dass meine Eltern, wenn die uns hingebracht haben, natürlich dann immer das beantragen mussten und dann auch wieder zum Abholen. Und deshalb war es sicher sinnvoller, dass wir dort lange geblieben sind. Ich muss aber auch sagen, es war eine wirklich wunderschöne Zeit und ich bin dort sehr, sehr glücklich gewesen. Also es war eigentlich für uns alle einfach schön.
Ich glaube, ich habe da was für Sie. Ich habe hier vor mir unsere Interviewbox stehen und da habe ich etwas reingetan, das, glaube ich, zu dieser Stimmung ganz gut passt, die Sie gerade beschreiben. Sie sind uns aus einem Studio in Leipzig zugeschaltet und deswegen können Sie die Box nicht sehen, aber ich habe eben etwas reingetan, das Sie hören können. Soll ich mal den Deckel für Sie aufmachen?
Ja, bin ich aber sehr gespannt.
Wir sind wie auf den Bühnen nicht aufgegangen, Vöglein sammeln Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir.
Ich denke, da können Sie sicher jede Strophe mitsingen, oder?
Ja, ist wirklich so. Also ich muss sagen, ich habe das als Jugendliche vor allem gehasst, weil ich das sehr, sehr uncool fand.
Das ist das Rennsteiglied.
Das ist das Rennsteiglied.
Also diesen bekannten und beliebten Höhenwanderweg im Thüringer Wald.
Genau, aber es hat wirklich jeder gekannt. Wir können das alle mitsingen. Und das ist einer der meistverkauften Schlager der DDR gewesen.
Das klingt so ein bisschen nach Idylle pur, nach heiler, glücklicher Welt. Haben Sie Ihre Kindheit wirklich nur so erlebt?
Ja, absolut, muss ich wirklich sagen. Also als ich mit diesem Roman angefangen habe, habe ich, weil Sie vorhin sagten, ein dunkles Kapitel, habe ich das Kapitel überhaupt nicht als dunkel empfunden. Selbst das Leben im Sperrgebiet habe ich einfach als normal empfunden. Wobei man eben sagen muss, dass meine Großeltern ja in dem 5 Kilometer Sperrgebiet gelebt haben, wo wirklich andere Lebensbedingungen waren als in der Schutzzone, in der 500-Meter-Zone.
Das war dann die Todeszone oder so?
Nee. Nee, also in der Todeszone hat natürlich keiner gewohnt. Das ist dann der Minenstreifen, was Sie jetzt meinen. Mhm. Aber vor diesem Minenstreifen war ja nochmal so ein Signalzaun. Und dann fing so eine 500 Meter breite Schutzzone an. Dort haben noch Menschen gelebt, dort sind noch Felder gewesen. Und danach begann dann die 5-Kilometer-Zone und das war dann oft noch mal durch einen zweiten Signalzaun abgetrennt. Mhm. Aber in diesem Gebiet bin ich ja nicht gewesen als Kind, dafür brauchte man ja einen gesonderten Passierschein. Ich war nur in der 5-Kilometer-Zone. Und ich kann mich erinnern, wenn wir zu den Großeltern gefahren sind, dann war das also eine wochenlange Vorbereitung. Der Passierschein wurde beantragt von den Großeltern, die haben uns den dann zugeschickt. Und dann sind wir mit dem Schein bis zum Schlagbaum gefahren. Und man musste, wenn man durch den Schlagbaum durch war, wurde angerufen in der Stadt, wo man hin wollte oder in dem Ort auf der Polizeistelle. Und wir mussten dann immer als erstes zur Polizeimeldestelle gehen und Bescheid sagen, dass wir jetzt angekommen sind. Also dass wir wirklich in den Ort gegangen sind und nicht Richtung Grenze.
Also man wurde schon auf Schritt und Tritt kontrolliert.
Ja, schon. Ja.
Haben Sie denn beim Wandern mit Ihren Großeltern mit dem Fernglas auf die andere Seite in den Westen versucht zu schauen? Ging das?
Also meine Großeltern, die hatten tatsächlich immer einen Feldstecher mit, weil wir so gern Rehe beobachtet haben oder Vögel. Und wenn wir aber so in Grenznähe kamen, und das ist mir auch erst später bewusst geworden, dann haben meine Großeltern das Fernglas weggepackt, den Hund dran gepfiffen und dann sind wir relativ still und leise den Hauptweg weitergegangen, bis man ja halt in einer anderen Gegend war. Meine Oma hat mir aber immer oben von den Bergen aus Coburg gezeigt. Also die feste Coburg haben wir dann angeschaut und ich habe dann immer so...
Auf der bayerischen Seite, ne?
Ja, genau. Also nach der bayerischen Seite haben wir rübergeschaut. Und ich habe dann immer versucht, so einen Glanz oder so einen Regenbogen oder so einen Flimmern zu sehen, weil ich immer dachte, das ist der Westen und das müsste man doch sehen. Aber es sah halt auch nicht anders aus. Der Wald ist halt überall gleich.
Kathi Naumann in HR Info, das Interview. Sie haben es eben schon mal angesprochen. Neben dem Sperrgebiet gab es noch eine schmalere Zone, die 500-Meter-Zone, zwischen den beiden Grenzzäunen, wo auch Menschen gelebt haben und versucht haben, ein ganz normales Leben zu führen. Und genau dort spielt ihr Roman, und zwar auf zwei Zeitebenen. Da ist zum einen die Familie Dressel, der das Hotel Waldeshöhe gehört und deren bewegendes Schicksal sie erzählen, zwischen den Jahren 1945 und 1977, bis diese Familie eines Tages zwangsumgesiedelt wird. Und da ist in der Jetztzeit eine andere Figur, die Figur Miller, die im Wald nach Lost Places sucht und dabei den verschollenen Keller dieses ehemaligen Hotels entdeckt und die Geschichte der Familie wieder aufrollt. Dieses Thema Zwangsumsiedlungen, wie sind Sie darauf gestoßen?
Ich bin tatsächlich erst bei der Recherche drauf gestoßen. Also ich habe zu DDR-Zeiten nichts davon gewusst und viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die sogar auch im Sperrgebiet gelebt haben, haben auch nichts davon gewusst. Das ist also wirklich ein gut gehütetes Geheimnis gewesen. Ja, und als ich natürlich angefangen habe, mich mit der Thematik Sperrgebiet nochmal genauer zu befassen und nicht nur so von meiner Erinnerungsseite her, da bin ich natürlich also ganz schnell drauf gestoßen. Und mir ist eben klar geworden, dass der Roman wirklich ganz anders geschrieben werden muss, als ich das ursprünglich gedacht habe.
Sie sind für die Recherche zum Buch ja wieder in den Thüringer Wald gefahren und haben sich dort einquartiert in einem Dörfchen und konnten mit Zeitzeugen sprechen. Was haben die Ihnen erzählt? Was heißt überhaupt Zwangsumsiedlung? Was ist da passiert?
Also es gab zwei große Zwangsaussiedlungsaktionen, einmal 1952 und dann nochmal 1961 nach dem Mauerbau. Und die Menschen haben nichts davon gewusst. Da sind also früh im Morgengrauen Polizei-LKW vorgefahren gekommen. Die Menschen sind also aus dem Schlaf gerissen worden, aus ihren Häusern geholt worden. Sie sind in die LKW verladen worden, ihre ganzen Möbel sind verladen worden und sie sind in abgedunkelten LKW weggefahren worden. Die haben also Todesangst gehabt, weil sie dachten, sie werden jetzt nach Sibirien geschickt oder kommen ins Gefängnis. Und die Menschen sind also in einen anderen Teil der DDR verbracht worden, meistens sehr weit weg von der Heimat. Sie sind auch nicht, also auch wenn ganze Dörfer zum Teil oder ganze Dorfgebiete zwangsausgesiedelt worden sind, die sind also nicht gemeinsam irgendwo hingekommen, sondern sie sind getrennt worden. Und sie sind vor allen Dingen in den Orten, wo sie dann hingeschickt worden sind, angekündigt worden als die Verbrecher aus dem Grenzland, was ihnen unheimlich schwer gemacht hat, dort Fuß zu fassen und wieder Freunde zu finden. Und es ist ihnen verboten worden, unter Androhung von Gefängnisstrafe darüber zu sprechen. Mhm. Und aus diesem Grund hat das eben wirklich kaum jemand gewusst in der DDR. Es haben natürlich Menschen gewusst, die es miterlebt haben oder die mit dabei waren, aber die haben eben auch alle nicht drüber gesprochen.
Und die mussten raus aus diesem Grenzgebiet, weil sie als unzuverlässige Person galten? Oder was war der Hintergrund?
Ja, also das war die Begründung, dass sie als politisch unzuverlässig galten. Und man muss aber wirklich sagen, das sind in den allerseltensten Fällen solche Menschen gewesen. Das waren in den meisten Fällen ganz normale, einfache, unpolitische Menschen, die einfach nur dort leben wollten, wo schon ihre Vorfahren gelebt haben, die dort Bauernhöfe betrieben haben und die vor allem versucht haben, wie auch die Familie Dressel, sich rauszuhalten, sich anzupassen, sich unauffällig zu verhalten und denen dann das trotzdem nichts genützt hat, die dann eben trotzdem weggekommen sind. Weil es ist eben oft so gewesen, dann hat vielleicht ein Nachbar irgendwie ja eine Feindschaft mit denen gehabt und sie denunziert und ja, so konnte man sich dann eben seines Nachbarn entledigen, wenn der einen gestört hat.
Eine dieser Umsiedlungsaktionen hatte den Namen Aktion Ungeziefer, was ja schon viel aussagt darüber, wie man auf diese Menschen geschaut hat. Warum haben die sich das gefallen lassen? Warum sind die Betroffenen nicht einfach vorher abgehauen?
Das haben die auch teilweise gemacht. Es gibt also zum Beispiel den Ort Liebau. Da ist es durchgesickert, dass der Ort oder einige Bewohner des Ortes zwangsausgesiedelt werden sollen. Und die sind in der Nacht vor der Zwangsaussiedlung, ist der gesamte Ort mit dem Bürgermeister, mit allen Bewohnern, mit Kühen, Schafen, Ziegen, sind die also schwarz über die Grenze gegangen. Und am nächsten Morgen, als die LKW gekommen sind, war das Dorf ein Geisterdorf, das war leer. In manchen Fällen haben die Leute gedacht, es wird schon nicht so schlimm kommen, weil man darf ja auch nicht vergessen, die haben ja nicht in irgendeiner Mietswohnung in einer Großstadt gewohnt, wo man schnell mal eben umzieht, sondern die haben auf einem Grund und Boden gewohnt, der schon seit Generationen der Familie gehörte. Die haben sich auch immer gesagt, wir haben ja nichts falsch gemacht, also uns wird das nicht passieren.
Wie viele Menschen waren davon betroffen? Gibt es Zahlen?
Ja, es gibt, also die Zahlen schwanken so ein bisschen, je nachdem, was man mit einbezieht. Also es wird die Zahl zwischen 11.000 und 50.000 genannt, je nachdem, ob man auch die Angehörigen, die ja dann mitgehen mussten, mit einbezieht oder die, die eben über die Grenze gegangen sind. Ja, also das ist schon eine recht große Zahl.
Warum war es Ihnen wichtig, über diesen Teil der DDR-Geschichte zu schreiben? Sie hatten ja ursprünglich ja was ganz anderes geplant, so eine Art Kindheits- oder Heimatroman.
Also mir sind die Menschen sehr, sehr wichtig, die dort leben. Ich liebe den Wald. Insofern wollte ich gerne über diese Gegend schreiben und das gehört eben einfach mit dazu. Und man kann die Augen nicht zumachen vor Dingen, die passiert sind. Ich finde, die muss man dann einfach mit erzählen. Und diese Geschichte hat bei der Recherche und beim Schreiben ohnehin eine unheimliche Eigendynamik und einen Sog entwickelt, dem ich mich dann einfach überlassen habe. Also ich habe mich dann einfach mitreißen lassen und da gehörte das dann wirklich mit rein. Und nachdem ich von diesen Dingen erfahren habe, fand ich es auch ganz, ganz wichtig, darüber zu erzählen, weil wir jetzt noch Zeitzeugen haben. Wir haben jetzt noch Menschen, die uns davon erzählen können. Ich habe also mit Leuten gesprochen, die wirklich selbst eine Zwangsaussiedlung erlebt haben. Und ich finde, wir müssen das aufschreiben, solange die Menschen uns davon erzählen können.
Weil sie heute immer noch darunter leiden.
Ja, das ist ein Trauma, das die Familien auch begleitet, also auch noch in die nächste Generation. Das ist auch so ein Grund gewesen, warum ich die zwei Zeitebenen gewählt habe, weil es sich wirklich noch auf die nachkommende Generation auswirkt.
Kathi Naumann in HR Info, das Interview über ihren aktuellen Roman Was uns erinnern lässt, in dem sie ein dunkles Kapitel DDR-Geschichte im ehemaligen Grenzgebiet aufarbeitet. Frau Naumann, ich habe einen kleinen Steckbrief für Sie vorbereitet, um ein wenig mehr über Sie persönlich als Mensch und als Autorin zu erfahren. Wollen wir das mal zusammen durchgehen?
Ja.
Ich habe ja eben schon gesagt, Sie sind Jahrgang 63, geboren in
Leipzig.
Ihr heutiger Wohnort?
Ist Leipzig und London.
Zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Großstadt schnuppern.
Ja, finde ich sehr schön, weil ich wohne in Leipzig am Stadtrand, in einem Dorf, auf dem Land und finde das dann sehr inspirierend, auch noch einen Fuß in der Großstadt zu haben.
Ihre Familie?
Ja, ich habe eine sehr große Familie. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und 2,5 Enkel.
Sie haben es gerade elegant ausgespart. Sie sind verheiratet mit Tobias Künzel, einem der Frontmänner der Band Die Prinzen, also eine Künstlerehe, die Sie da führen. Ist er immer der Erste, der immer Ihre Bücher lesen darf und der dann sagt, Daumen hoch oder Daumen runter?
Ja, darf, aber nicht muss. Das muss ich wirklich dazu sagen. Und wir sind nicht nur ein Künstlerpaar, sondern wir sind eine Künstlerfamilie. Eigentlich ganz viele in meiner Familie haben künstlerische Berufe. Wir haben also auch noch andere Musiker, Fotografen, Toningenieur. Also es sind wirklich viele künstlerische Berufe und wir alle nehmen sehr teil an den Berufen der anderen, weil das einfach spannend ist. Auch eine Schauspielerin ist dabei. Und meine Bücher dürfen meine Familienmitglieder, also mein Mann und meine Töchter, lesen, bevor sie gedruckt sind, aber sie müssen es halt nicht.
Mhm. Dabei war Ihr beruflicher Werdegang erstmal ein ganz anderer.
Ja, ich habe Museologie studiert.
Und auch einige Jahre als
Museologin
gearbeitet in
Leipzig. Genau, ich habe viele Jahre im Museum, im Deutschen Buch- und Schriftmuseum und im Musikinstrumentenmuseum gearbeitet. Habe ich unheimlich gerne gemacht. War wirklich ein ganz toller Beruf, den ich auch sehr geliebt habe. Aber ich habe immer nebenbei noch geschrieben.
Was treibt Sie an als Schriftstellerin?
Die Neugier.
Und Sie sind dabei sehr vielseitig. Sie schreiben neben Romanen auch Gedichte, Songtexte für andere Künstler, Kinderhörspiele. Kann man sagen, dass Ihr aktueller Roman, was uns erinnern lässt, so einen gewissen Einschnitt darstellt, weil er der bislang persönlichste ist? Also ein quasi autobiografisches Buch, mit dem sich Kathi Naumann gefunden hat?
Ja, also es ist zum einen ein Buch, das einen historischen Bezug hat, was ich bisher noch nicht gemacht hatte. Und es ist eben wirklich sehr, sehr persönlich. Also ich habe das gemerkt beim Schreiben, dass ganz, ganz viele so kleine Erinnerungssplitter aus meiner eigenen Kindheit mit eingeflossen sind. Ich habe dann auch meine Schwester vorher gefragt, ob ihr das überhaupt recht ist, weil wir eben viele Dinge gemeinsam erlebt haben. Und ich habe beim Schreiben also wahnsinniges Heimweh gehabt nach meiner Kindheit, nach dem Thüringer Wald. Das ist mir bisher noch bei keinem Buch so gegangen. Insofern ist das für mich und wird es wahrscheinlich auch bleiben, so ein ganz besonderes und extrem persönliches Buch.
Und wie hat es Sie verändert, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Einerseits die eigene Kindheit, aber andererseits auch dieses verborgene Thema, diese Zwangsumsiedlungen, die im DDR-Grenzgebiet stattgefunden haben?
Ich muss sagen, die Gespräche mit den Zeitzeugen haben mich wirklich sehr verändert. Also es waren wirklich sehr, sehr beeindruckende Menschen, trage ich auch noch in mir. Und mich hat natürlich auch verändert diese Tatsachen, ne, was den Menschen geschehen ist. Weil ich bin immer so davon ausgegangen, natürlich kannte ich die Vorfälle an der Grenze, ich kannte die Mauertoten, die Menschen, die versucht haben zu fliehen, dann Menschen, die benachteiligt wurden, weil sie im christlichen Glauben hatten und nicht in die FDJ oder in die Pionierorganisation eingetreten sind. Aber da wusste ich natürlich, dass die Menschen immer eine Entscheidung getroffen haben. Hier habe ich aber Leute kennengelernt, die keine Chance hatten, eine Entscheidung zu treffen, die einfach am falschen Ort gewohnt haben. Und das hat meinen Blick auf die DDR sehr verändert, muss ich sagen. Ich fand es außerordentlich enttäuschend, zu merken, wie mit Menschen, die eben keine Entscheidung getroffen haben, die keine Chance hatten auf einen anderen Weg, wie mit denen umgegangen worden sind. Also das hat mich schon sehr, hat meinen Blick auch sehr auf die Vergangenheit verändert.
War es auch deswegen ein Stück weit schmerzlich, weil Sie sich vielleicht auch irgendwann eingestehen mussten, dass Sie Ihre Kindheit auch ein bisschen verklärt haben in der Rückschau?
Ja, und ich denke, ich habe zu wenig gefragt, muss ich wirklich sagen. Also ich habe als Kind und Jugendliche die Dinge sehr als gegeben hingenommen. Und da bin ich schon auch irgendwo von mir selbst, bin ich schon ein bisschen entsetzt, ne? wie man die Dinge immer einfach so hinnehmen kann. Ja, muss ich auch sagen.
Ja, es ist sehr, sehr ehrlich von Ihnen. Schriftstellerin Kathi Naumann in HR Info, das Interview. Ich greife jetzt nochmal zu unserer Interviewbox, die steht hier vor mir. Denn da habe ich noch etwas für Sie reingepackt und wir hören, was da für Sie drin ist. Was fällt Ihnen als erstes dazu ein, wenn Sie das hören?
Da habe ich Gänsehaut, muss ich sagen. Als erstes fällt mir ein, dass mein Vater diese Demonstrationen fotografiert hat. Der ist Fotograf bei der LVZ, bei der Leipziger Volkszeitung gewesen. Und er ist ein sehr, sehr mutiger Mann gewesen.
Das war im Herbst 89.
Im Herbst 89, ja, Entschuldigung. Also das war mir jetzt so selbstverständlich, ja, dass ich jetzt, ja, das hätte ich jetzt als erstes.
Wir müssen es vielleicht nochmal dazu sagen, für alle, die nicht sofort diese Assoziation haben. Also mit diesem Ruf, wir sind das Volk, ging damals Woche für Woche hunderttausende DDR-Bürger im ganzen Land auf die Straße, um eben gegen die politischen Verhältnisse zu protestieren. Und es war eine friedliche Revolution, die dann das Ende der DDR eingeleitet hat.
Ja, mein Vater, er hat heimlich die Montagsdemos fotografiert. Also so aus der Hüfte raus war er verboten, da zu fotografieren. Mhm. Und ich weiß auch, das hat er uns später erzählt, dass von der Stasi welche zu ihm gekommen sind, die die Filme haben wollten, weil die Leute rausfinden wollten, ne? Wer zu den Demonstrationen gegangen ist, und er hat sie nicht rausgegeben. Also er ist wirklich ein sehr mutiger Mann gewesen. Und wir sind als Familie, also mein Mann und meine Tochter war damals 2 Jahre alt, sind auch immer zu den Montagsdemos gegangen. Das Bewegendste dabei fand ich diese unheimliche Kraft, die eine Menschenmenge entwickeln kann, und eine friedliche Kraft. Also es war dort überhaupt keine Aggressivität, keine Gewaltbereitschaft, sondern es war ein unglaublicher Zusammenhalt von Menschen, die sich nicht kannten. In der DDR war ja der Zusammenhalt sehr, sehr stark, aber zwischen Menschen, denen man vertraut hat, also innerhalb der Familie meistens oder innerhalb so von engen Freundschaften.
Hat sie das damals politisiert?
Also auf jeden Fall, dass man sich mit vielen Dingen beschäftigt hat, wo man sich vorher gar nicht gewagt hat, sich damit zu beschäftigen. Wir haben zum ersten Mal Flugblätter zu politischen Themen gesehen. Das gab es ja davor gar nicht. Oder Plakate. Wir haben auch selbst Plakate gemalt, also für freie Wahlen zum Beispiel. Das sind Dinge gewesen, mit denen habe ich mich davor gedanklich nicht befasst. Das ist eigentlich so der erste Moment gewesen, wo wir es gewagt haben, über solche Dinge nachzudenken und vor allem auch zu sprechen. Also mit Menschen, denen wir auf der Demo begegnet sind und die wir nicht kannten. Das sind Dinge gewesen, das hätte ich noch ein halbes Jahr davor niemals gemacht. Mhm. Und mein Vater ist vor dieser entscheidenden Demonstration zu uns nach Hause gekommen. Wir hatten ja kein Telefon, und hat uns gesagt, es gibt einen Schießbefehl und wir sollen nicht hingehen. Und da wir ja ein kleines Kind hatten, mit dem wir immer hingegangen sind, sind wir an diesem entscheidenden Tag tatsächlich nicht gegangen zur Demo. Und zum Glück sind ganz, ganz viele andere hingegangen, und der Schießbefehl ist dann ja auch nicht ausgeführt worden. Aber das ist sowas, woran ich mich also so deutlich erinnere, dass mein Vater vor der Tür stand und gesagt hat, es gibt einen Schießbefehl, geht nicht aus dem Haus heute.
Und danach, was waren Ihre prägendsten Erlebnisse?
Ja, natürlich zum einen, dass wir über die Grenze gefahren sind. Zum ersten Mal, wir hatten auch ein bisschen Angst, weil wir irgendwie dachten, wir hoffen, wir kommen wieder zurück. Weil wir wollten die DDR nicht verlassen. Dort war eben unsere Heimat. Dort ist unsere Familie gewesen, unsere Freunde. Dieses Gefühl, so ein mulmiges Gefühl beim Überfahren der Grenze. Und dann fand ich so überraschend, dieser erste Moment im Westen zu sein, das war so, als wäre man aus einem Schwarz-Weiß-Film in einen Farbfilm übergewechselt.
Schönes Bild, ja.
Weil die DDR ist ja wirklich einer der größten Umweltsünder unter der Sonne gewesen. Wir haben wirklich nur schwarze Straßenzüge gehabt. Die Flüsse sind mit Chemikalien verseucht gewesen. Und die ganzen Fassaden waren eben wirklich richtig schwarz. Und auf der anderen Seite waren die eben bunt. Das war so das Beeindruckendste.
Sie persönlich hatten Glück. Sie haben dann nach der Wende Karriere gemacht als Autorin, genauso Ihr Mann Tobias Künzel mit den Prinzen. Denn die waren nach dem Mauerfall ja die erste erfolgreiche Popband aus dem Osten. Aber viele andere hatten nicht so viel Glück, haben ihre Arbeit verloren, fühlten sich zum Teil über den Tisch gezogen von den Wessis, hatten plötzlich einen tiefen Einschnitt in ihrer Biografie. Viele sagen ja auch nach 30 Jahren Mauerfall ist die Mauer in den Köpfen zwischen Ost und West immer noch da. Empfinden Sie das auch so?
Das sind jetzt ganz viele Themen, die Sie angesprochen haben. Zum einen muss ich sagen, wir sind natürlich nicht schlagartig erfolgreich gewesen nach der Wende. Also wir haben Phasen, ich bin arbeitslos gewesen nach der Wende und ich bin schwanger gewesen. Also das sind so Punkte, die ja, auch nicht gerade förderlich sind für den Alltag. Ich hatte aber Glück, dass ich im Musikinstrumentenmuseum dann eine Arbeit gefunden habe. Und mein Mann Tobias hatte auch zunächst keine Arbeit, weil die Ostbands wollte ja niemand mehr hören. Er ist damals in der Band Amor und die Kids gewesen und die haben danach keine Auftritte mehr gehabt. Er hat also Unterricht gegeben, also Musikunterricht, und hat versucht, sich mit Jobs durchzuschlagen. Also wir haben schon einen schwierigen Start gehabt. Ich kann mich erinnern, ich habe in der Zeit auch Haushaltsbuch geführt und wir hatten 50 Mark für die Woche und da mussten wir hinkommen. Also es ist jetzt nicht so auf einen Schlag.
Okay, ich habe einen großen Sprung gemacht, ja.
geworden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich wirklich Glück gehabt, während andere nicht so viel Glück hatten. Also wenn ich jetzt Sonneberg betrachte, die Spielzeugindustrie, die ist relativ zügig kaputt gegangen. Zum einen durch die Abwicklung, durch die Treuhand. Und zum anderen kam eben dann dieses Billigspielzeug aus Fernost dazu, was also diese Branche ganz schnell platt gemacht hat. Es sind also ganz, ganz viele Menschen gewesen, die nach der Wende ihre Arbeit verloren haben. Und das ist was, was wir uns als DDR-Bürger eigentlich nicht vorstellen konnten. Also das gerade in dieser Wende-Euphorie, wir kannten keine Arbeitslosigkeit. Wir kannten auch keine Steuerberater und keine Anwälte. Und das sind Dinge, mit denen wir uns plötzlich auseinandersetzen mussten und die unser Leben eigentlich von über Nacht auf den Kopf gestellt haben.
Also es ging um das Thema Verlust, Heimatverlust auch, Verlust der Arbeit. Das, was vorher galt, galt plötzlich nicht mehr. Und dadurch ist auch jede Menge Frust entstanden.
Ja, man muss wirklich sagen, also weil Sie vorhin die Grenzen im Kopf angesprochen haben, das hat natürlich auch Gründe. Wir haben uns schon so gefühlt, als wären wir von einer Besatzungsmacht übernommen worden. Weil alle Werte, wir haben ja nicht nur, die DDR ist ja nicht nur die Partei oder die Stasi gewesen, sondern es gab ja auch andere Werte, die es wert gewesen wären zu bewahren. Die sind aber auch negiert worden. Und das baut natürlich den Unterschied zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland immer mehr auf. Und ich selbst merke an mir auch wenn ich viel Glück hatte, dass ich schon auch Unterschiede mache und irgendwelche Grenzen im Kopf habe, die aber so mehr damit zusammenhängen, dass ich anders an die Dinge herangehe oder dass ich auch immer so eine Bremse im Kopf noch habe, die verhindert, dass ich über manche Dinge so offen rede, wie man es eigentlich tun müsste. Das habe ich eigentlich erst Den Mut habe ich eigentlich erst gefunden, so mit der Arbeit an diesem Roman.
Jetzt machen wir nochmal einen Sprung nach vorne. Diesen Ruf, den wir eben gehört haben, wir sind das Volk, mit dem Sie vor 30 Jahren bei den Montagsdemos durch Leipzig mitmarschiert sind und Teil einer friedlichen Revolution waren. Diesen Ruf hat man ja später bei den Pegida-Demos wieder gehört. Wie hat sich das für Sie angefühlt, diese Entwicklung, die sich da Bahn gebrochen hat?
Also ich finde es auf der einen Seite ganz furchtbar. Ich bin froh, dass in Leipzig die Stimmung nicht ganz so ist, als hier so eine der ersten Pegida-Demonstrationen war, die auch durch das Waldstraßenviertel, was so ein Musikviertel ist, geführt hat, haben die Menschen dort sich vorher abgemacht, dass sie alle die Fenster öffnen und alle Freude schöner Götterfunken singen, spielen, musizieren. Und das war nochmal so eine Erinnerung an die Montagsdemos, an diese friedlichen Demonstrationen, ne, wo die Menschen ihre Meinung auf eine friedliche Weise deutlich gemacht haben. Man muss natürlich auch mit den Menschen sprechen, man muss sich ihre Sorgen und Ängste anhören. Das kommt ja nicht von ungefähr.
Das gibt ja auch Gründe. Das wollte ich Sie gerade fragen. Gerade in Ihrem Heimatland Sachsen gibt es ja offenbar eine besonders stark ausgeprägte rechte Szene. Wie man damit umgehen soll, ignorieren oder das Gespräch suchen? Sie haben es gerade von sich aus angesprochen, also das Gespräch suchen.
Ja, also ich nehme Menschen sehr ernst und ihre Sorgen immer sehr ernst. Ich bin keine Politikerin, also ich treffe eben dann zufällig auf Menschen, wo ich so eine Haltung spüre oder mitbekomme. Und dann frage ich auch nach, ja, ich finde es ganz wichtig, das Gespräch zu suchen und nicht wegzuhören.
Haben Sie das denn schon mal getan? Haben Sie solche Gespräche auf der Straße geführt? Mit Pegida-Demonstranten zum Beispiel?
Nein, weil also ich wohne, wie gesagt, außerhalb. Ich wohne am Stadtrand. Das tangiert mich nicht so. Aber also so, dass ich bei den Demonstrationen einfach nicht vor Ort war. Ich nehme ja an diesen Demonstrationen logischerweise nicht teil und ich wohne nicht dort, wo die langführen. Aber ich unterhalte mich natürlich mit Menschen, also mit Leuten, die jetzt meinetwegen irgendwie mit Handwerkern oder mit den Leuten von der Müllabfuhr. Und dann kriege ich natürlich mit, ne? Also dass gerade so die Ausländerfeindlichkeit, woher die ihre Ursachen hat und warum, wovor die Menschen Angst haben und was sie befürchten. Und ich finde es wichtig, ins Gespräch zu kommen. Und man muss dann nicht einer Meinung auseinandergehen, aber man kennt zumindest den Standpunkt des anderen.
Diskutieren Sie auch zu Hause mit Ihrem Mann darüber? Wir haben ja eben schon angesprochen, er ist einer der Frontmänner der Prinzen und die Band ist ja bekannt dafür, dass sie politisch kein Blatt vor den Mund nimmt und auch Flagge zeigt gegen rechts. Diskutieren Sie gemeinsam mit Ihrem Mann Tobias Künzel über die aktuelle politische Situation und auch die Tatsache, dass die AfD, also in wenigen Wochen sind ja Wahlen in Sachsen, momentan nach aktuellen Umfragen liegt die AfD mit 23% knapp vor der CDU. Diskutieren Sie das zu Hause? Macht Ihnen das Sorgen?
Ja, also ich muss prinzipiell sagen, wir sind eine sehr kommunikative Familie im Großen und Ganzen gesehen und wir reden alle über Dinge, die uns bewegen. Und dazu gehört natürlich auch die politische Lage, Umweltprobleme. Also über solche Dinge sprechen wir schon und das macht uns schon sehr Sorgen. Also man kann ja bei den Wahlergebnissen nachschauen, welcher Kreis wie gewählt hat. Und es hat mich schon sehr entsetzt, dass mein Wohngebiet sehr AfD-stark ist. Und dann versucht man so nachzudenken, ja, wer ist das alles, ne? Und warum? Warum ist das so? Und über diese Dinge sprechen wir natürlich.
Was macht Ihnen denn am meisten Sorgen?
Also ich bin ein sehr pazifistischer Mensch, ein sehr humanistisch denkender Mensch. Und mir macht sehr Sorgen die Wut, die Aggression, die sich dann in Gewalt äußert. Weil ich denke, mit Gewalt sind all diese Probleme überhaupt nicht zu lösen. Und ich habe Kinder, ich habe Enkel und ich möchte gerne, dass die in einem friedlichen Umfeld aufwachsen können.
Haben Sie denn für sich selbst eine Erklärung gefunden, warum dieses Thema, die Anfälligkeit für Rechtsextremismus gerade in Ihrem Heimatland Sachsen so stark ist?
Ja, ich glaube, das hängt mit dem Punkt zusammen, über den wir vorhin gesprochen haben. Es ist ja nicht nur Sachsen, es ist ja auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt so und Brandenburg, dass die ostdeutschen Gebiete das Gefühl haben, sie sind okkupiert worden und ihre Stimme zählt nicht. Und ich glaube, das ruft so eine Gegenreaktion hervor. Also wir haben schon eine Stimme und wenn ihr uns anders nicht wahrnehmt, dann eben so. Also ich glaube, dass das eine große Rolle mitspielt und dass die Menschen sich auch gedemütigt fühlen, dass sie ja eben einfach so übernommen worden sind und ihre Werte nichts mehr gelten. Ich glaube, auch der Verlust von Heimat spielt da eben auch eine große Rolle mit. Denn das muss man wirklich so sagen, die DDR ist, ob uns das jetzt gefällt oder nicht und ob wir da glücklich waren oder nicht, das ist unser Heimatland gewesen, das wir eben ja verloren haben.
Dankeschön, Kathi Naumann.
Sehr gerne.
Ihr Roman, Ihr wirklich sehr bewegender Roman, Was uns erinnern lässt, ist bei HarperCollins erschienen. Das war HR Info, das Interview. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.